der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Wow, 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 herzlich willkommen im sonnigen Herbst.
Jetzt bist du plötzlich wieder gut drauf.
Ich bin immer gut drauf, wenn die Mikros an sind.
Ja,
das macht uns gute Laune hier. Thea hat gerade eine Anspielung gemacht, die hier gar nicht in den Podcast gehört.
Nein? Okay. Ja. Dann rätselt mal schön weiter.
Es gab einige Dinge, die mich herausgefordert haben im Leben, aber nichts, was nicht zu lösen ist.
Siehste, zum Beispiel nehmen wir jetzt eine ganz tolle Folge auf.
Aha.
Was macht der Herbst?
Der Herbst ist da. Geht das nicht so?
Keine Ahnung.
Da, tralalala.
Ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen. Ich kenne diese ganzen Kinderlieder nicht.
Das habe ich erst durch meine Kinder kennengelernt, glaube ich. Also sowas Blödes hat man mir nicht vorgesungen als Kind.
Weißt du, weißt du, was mir letztens unter der Dusche eingefallen, wo ich dann plötzlich so eine...
An wen du gedacht hast?
Nein.
Ach so.
Nicht, ich habe nicht an eine Person gedacht.
Sollen wir nochmal neu
Dusche.
Aufnehmen?
Nein, das lassen wir drin. Julian, lass es drin. Komm, wir stehen dazu. Nein, ich wollte sagen, ich habe plötzlich so einen Gedanken gehabt. Hast du es manchmal auch? So einfach so ein Pling.
Ich habe öfter Gedanken, auch quer durcheinander im Kopf, viele auf einmal.
Also ich offensichtlich nicht so viele. Mhm. Und mir ist eingefallen oder mir ist klar geworden, dass Happy Birthday das schlechteste der Geburtstagslieder ist, die uns zur Verfügung stehen.
Ist trotzdem Weltknaller, ne?
Ich verstehe es einfach nicht. Es gibt so viele gute Alternativen, auch in Deutschland.
Wie schön, dass du geboren bist.
Genau, heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Es ist so ein toller Song. Oder viel Glück und viel Segen singen wir immer hier in der VEM, wenn jemand Geburtstag hat. Und vierstimmig im Kanon, der Hammer. Der Hammer. Ein geiler Song. Wenn jemand Geburtstag hat und Kuchen mitbringt. Ich finde selbst
Auch wenn jemand keinen Kuchen mitbringt, singen wir das auch.
Wirklich?
Ja.
Okay, gut. Warum eigentlich? Haben die doch gar nicht verdient. Aber und ich finde sogar Hoch soll er leben besser. Wirklich. Das Problem.
Der ist mir zu männlich. Er soll ja nur hochleben.
Ja, kannst du ja auch gendern.
Ja?
Ja.
Was singst du denn?
Hoch soll sie leben oder und bei hoch nicht sollen sie leben. Hoch bei soll nicht- day leben. Okay, nein, aber.
Ja, kann man machen.
Aber kann Mensch machen. Aber Happy Birthday, das Problem dabei ist auch, dass Leute den Oktavsprung nicht hinbekommen. Happy Birthday.
Ja? Hast du doch fantastisch jetzt hingekriegt.
Richtig.
Den hast du geübt
aber,
vor der Aufnahme.
Genau, aber das kriegen Leute nicht hin. Und deswegen schaffen sie den Sprung nicht ganz. Und dann enden sie in einer komplett anderen Tonart, als sie angefangen haben. Und das ärgert mich extrem. Deswegen, naja, das sind so Gedanken, die mich umtreiben.
Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, Mädels, kommt mal hier zum Punkt, was soll das?
Oh Gott, es gibt, ich weiß nicht, wir haben heute liegen, irgendwie einen Clown gefrühstückt.
Es liegen Podcast-Folgen vor uns. Ihr könnt jetzt abschalten, aber hört noch kurz zu, was Tolles vor uns liegt.
Auch die heutige Folge wird toll, Sarah. Wir haben richtig was vorbereitet.
Haben wir auch. Wir haben hier 3 DIN-A4-Blätter vor uns liegen, Leute. Haltet euch fest, wir haben ein Skript.
Du hast 3 DIN-A4-Blätter?
Ja. Also, es geht nämlich um, heute geht es auch um eine Instagram-Umfrage über das Menschenbild, die ich gemacht habe in den letzten Wochen. Und
ich kann nicht
super viele Leute drauf angesprungen sind. Ja, so nimmst du mich wahr auf Instagram. Das ist was. Das
du bist immer an erster Stelle bei meinen Stories, bei den Stories, die mir oben gezeigt werden.
Auch in deinem Herzen. Du bist immer an erster Stelle in meinen Stories.
Für mich bist du die Nummer 1. In der Reihenfolge der Stories, die mir angezeigt werden.
Okay, also was ich gerade machen wollte, war Werbung für unseren Live-Podcast am 1. Dezember. Das ist der erste Advent. Da werden wir in Essen im Weigelhaus um 14 Uhr einen Live-Podcast mit Trommelwirbel Thorsten Dietz aufnehmen.
Yes. Friend of the Podcast Thorsten Dietz kommt zurück, back by popular demand. Die immer noch meistgehörte Folge. Von Stachel und Herz, immer noch, ne?
Yes.
Mit Quinten und Thorsten Dietz vom letzten Jahr. Und genau, Thorsten kommt wieder.
Yes. Und wir
und ihr könnt das live sehen.
Ihr könnt dabei sein. Erster Advent, schön so mit ein bisschen Spekulatius und Lebkuchen und Punsch. Mhm. 14 Uhr im Weigelhaus in Essen. Seid dabei oder hört die Folge eben dann Ende Dezember hier online, überall, wo es
Podcasts. Am 1. Dezember schon?
Nein.
Hinterher
Ende,
dann.
Ende Dezember.
Ach, Ende Dezember, ja, ja, genau. Ja. Also wenn ihr exklusiv schon das live sehen wollt, könnt ihr das machen. Ansonsten hört ihr es halt später.
Und jetzt schon mal auch unsere Live-Gästin bei unserem Podcast auf dem Kirchentag in Hannover. Leute, haltet euch fest, wir werden in Hannover einen Live-Podcast Stachel und Herz mit
Bling! Alexandra Zykunow aufnehmen. Das wird richtig gut, Leute. Wir sind wieder beim Kirchentag, diesmal in Hannover.
Lustig.
Und es ist das erste Mai-Wochenende, richtig? Mhm. Wir wissen noch nicht genau, an welchem Tag unser Live-Podcast sein wird. Aber wenn ihr beim Kirchentag seid, kommt vorbei.
Ich denke, das wird. Also wir haben zu Alex schon so WhatsApp hin und her geschrieben und uns schon dabei kaputt gedacht, denn wir haben gesagt, das soll auf jeden Fall witzig werden. Wir wollen richtig viel lachen, gute Laune. Und es wird einfach, also mit Alex kann man auch einfach richtig gut lachen, mit Thorsten auch, ne?
Ja.
Ja, also, es werden zwei super Folgen, also selbst wenn ihr diese Folge Mist findet, dass sie so sein wird.
Bleibt dran, Leute, es wird noch besser, wirklich, es wird besser, es wird besser. Wir haben drei DIN A4 Seiten.
Okay. So, Werbeveranstaltung schon, also ihr könnt auch immer für die guten Inhalte unseres Podcastes bei Better Place spenden.
Ja, richtig.
Auch GästInnen und Live-Podcasts, was wir ermöglichen wollen und auch ermöglichen, kostet alles Geld, deswegen, wenn ihr
Link
noch,
in den Shownotes.
Wenn ihr noch was für die Steuer braucht, zu spenden.
Und denn so. Deswegen spenden Leute, ja?
Ja, ist doch so. Deswegen spenden Leute Ende des Jahres. Nicht nur, weil wegen Weihnachten irgendwie das Herz aufgeht, auch wegen der Steuererklärung geht der Geldbeutel auf. Tja, was von der Welt lebst du?
In einer idealisierten offensichtlich.
Ich schreibe ja gerade viel über Klassismus, so ticken die Leute. Deswegen können wir gleich mit offenen Karten hier spielen und nicht irgendwie jetzt was Rührseliges.
Wow, okay.
Wie rettet Kinder wie Thea und Sarah.
So ist dein Menschenbild also.
Ja, da kommen wir gleich drauf. Erstmal kommen wir zum Stachel.
Der Stachel der Woche.
Ja, diese Folge erscheint am 15. Oktober. Und das ist knapp 8 Tage. Nee, nicht knapp. Ziemlich genau 8 Tage. Habe ich richtig gerechnet, ne?
Ich weiß nicht, du kannst Mathe, ich nicht.
Das ist auch schon lange her. 8 Tage nach dem 7. Oktober. Der 7. Oktober hat sich gejährt und es gab viel Gedenken, viel Postings, viele Artikel. Das Thema, hatte ich so das Gefühl, kam nochmal neu auch wieder in den Vordergrund, was gut und wichtig ist. Und ich poste dazu relativ wenig auf Social Media, weil ich den Ton einfach zu hart finde. Und wenn man aber nichts postet am 7. Oktober, kriegt man auch wieder vorgeworfen. Das, also kamen auch Leute, die mich dann wild beschimpft haben, dass ich zu wenig poste. Und ja, dann machst du das auch nicht recht. Naja, zu diesem Thema habe ich aber einen Artikel gefunden in der Süddeutschen von Ron Steindke. Und den Artikel, den fand ich eigentlich total gut. Er schreibt darin, es ist einsam geworden für diejenigen, die es sich beim Thema Gazakrieg nicht leicht machen. Jüdische Deutsche haften nicht für Israel, palästinensischstämmige nicht für die Hamas. Aber sie werden seit dem 7. Oktober laufend in Haftung genommen, auch in Deutschland. Schreibt weiter, viele jüdische und arabischstämmige Menschen sind angesichts ihrer Ratlosigkeit und der Angst, halt verurteilt zu werden, eben noch leiser geworden. Und dass er das total dramatisch findet, weil das ja auch Menschen sind, die ohnehin schon leiser sein mussten. Und das auch waren. Und dass er es erschreckend findet, wie wenig Applaus es für differenziertere Betrachtungen gibt. Und ja, noch so ein Zitat daraus, das mir irgendwie hängen geblieben ist, ist, es sich in keiner Ecke bequem zu machen, ist heute vielleicht schwieriger denn je. Richtig bleibt es trotzdem. Und das fand ich irgendwie, war ein ziemlich guter Artikel, wir verlinken euch den auch, der ist zwar hinter einer Paywall, aber vielleicht habt ihr ein Abo oder vielleicht wird sowas auch irgendwann dann freigeschaltet. Den fand ich total gut, den Artikel, weil der ziemlich viel so auch von meinem Gefühl beschrieben hat und ja, das auch damit zusammenhängt, dass ich sehr zurückhaltend bin, was das Posting diesbezüglich angeht. Und ich das eigentlich auch ja schade finde, weil ich auch sehr eingeschüchtert bin und da auch Sachen Angst, mir Angst machen, was Falsches zu sagen und so. Und ging uns ja auch, ich weiß noch, vor einem Jahr, als wir hier saßen und sagten, okay, jetzt müssen wir irgendwas machen und irgendwas sagen. Und was sagen wir denn? Und eigentlich will man ja auch was, also ich will eigentlich auch was sagen und dann wiederum nicht, weiß nicht, wie es dir so geht.
Ja, es ist echt schwierig, weil was mir auch aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel Leid und Trauer, die Menschen ja empfinden, das kann, das wird einfach auch nicht so dagelassen. Also Menschen, die zum Beispiel Trauer äußern über das, was passiert ist, werden bombardiert in den Kommentaren mit, ja, was ist, aber mit. Und das finde ich auch so schade. Und ich glaube, das ist eben nicht differenzierte Betrachtung einer Sache. Differenzierte Betrachtung einer Sache bedeutet nicht, Leuten das abzusprechen, was sie fühlen und was sie erlebt haben und was sie empfinden, sondern das ist was anderes. Und wie du schon sagtest, man kann es niemandem recht machen. Darum geht's auch, glaube ich, nicht unbedingt, nicht bei dieser Sache und auch nicht bei anderen Sachen. Aber es ist einfach auch fast schon unmöglich geworden, sich in irgendeiner Art und Weise zu äußern dazu. Und das ist wirklich schade, weil wenn wir uns nur anschreien und nicht miteinander reden und einander auch nicht den Raum geben zu trauern, dann kann einfach kein differenzierter Diskurs stattfinden.
Ja. Ja, das war unser Stachel und wir wünschen euch da eigentlich einfach auch, dass ihr weiterhin differenziert bleibt, denkt, fühlt. Also es ist ja auch, dass ihr da gute Orte habt, wo ihr es auch äußern könnt und eure Gefühle und eure Gedanken diesbezüglich und dass wir uns alle nicht zu sehr in Kommentarspalten gegenseitig beschimpfen und beschuldigen.
Mhm. Kommen wir zum Thema?
Kommen wir zum Thema.
Ja, letzte Woche waren Sarah und ich in Dortmund im Dietrich-Keuning-Haus. Dort gibt es eine Veranstaltungsreihe, die heißt Pentagon, moderiert von Friend of the Podcast Aladin Elmafalani und Max Czolek. Und das fand jetzt zum 12. Mal statt, aber das erste Mal waren wir dabei und deswegen waren wir ganz geflasht einfach von diesem coolen Format. Gibt's auf YouTube auch, könnt ihr nachschauen. Und ich erkläre euch das ganz kurz. Die Prämisse ist, es sind 5 Personen sitzen an einem runden Tisch, also Aladin und Max und dann noch 3 GästInnen. Und alle 5 haben ein Thema mitgebracht. Eine These oder etwas, was sie gerade beschäftigt, etwas, womit sie sich irgendwie bei der Arbeit beschäftigen oder privat. Und dann stellen sie sozusagen eine These in den Raum, vielleicht manchmal noch mit einer Fragestellung dazu. Und dann wird 15 bis 20 Minuten darüber diskutiert, nachdem die Person ihr Thema vorgestellt hat. Und nach 15 bis 20 Minuten ertönt ein Gong und dann stehen alle auf, gehen unter Musik einen Platz weiter. Also man dreht sich quasi dann so und dann geht's zum nächsten Thema über. Und das fanden wir richtig cool und witzig.
Und deswegen machen wir das auch.
Wir haben keinen Gong.
Aber wir haben.
Und wir haben wir haben auch keine Nebelmaschine und wir haben keine Musik. Also, wie gesagt, guckt euch das bei YouTube an. Das ist sehr spektakulär, wie die da so einziehen, wie so Gladiatoren.
Und wir werden jetzt auch nicht den Platz wechseln, aber wir haben 2 Themen mitgebracht.
Ja, willst du anfangen?
In unserem Skript steht das so.
Ja.
Aber ich bin auch offen dafür, dass du anfängst.
Nee, du kannst gerne anfangen.
Okay, ihr habt's gehört, ne? Wir haben Skript. So, dann fange ich an. Ich habe das Thema mitgebracht, Menschenbild. Haben wir eigentlich ein gutes oder schlechtes Menschenbild?
Mhm.
Damit beschäftige ich mich gerade, weil ich schreibe ja gerade viel. Wir wissen alle nicht, wofür. Aber ich schreibe ja gerade viel. Habe ich schon erwähnt, dass ich viel schreibe?
Mhm.
Ich schreibe so viel.
Naja, du bist halt so eine Schreiberin.
Ja.
Nein,
also,
wie heißt das?
Naja, und damit da beschäftige ich mich auch mit vielen Menschen.
Und hast Bilder von diesen Menschen?
Mit vielen Themen, unter anderem mit dem Thema Menschenbild. Dazu habe ich dann mal eine Instagram-Umfrage gemacht. Und das war total krass, die ja über 500 Leute haben da mitgemacht. Mein Postfach war voll mit diesen Fragestickern und Abstimmung und so. Naja, jedenfalls über 500 Leute haben gesagt, also ich weiß, es ist keine repräsentative Umfrage, aber fand ich interessant. Ich habe gefragt, glaubst du, der Mensch ist von Grund auf gut. Da haben 92% der Menschen, die ja zum Großteil auch christlich sozialisiert sind, in meiner Followerinnschaft, gesagt, ja, 92%, ja, der Mensch ist von Grund auf gut. 8% haben gesagt, nein. Wie viel das jetzt in Menschen ist, könnt ihr euch umrechnen. Es haben 500 Leute mitgemacht. So. Dann habe ich gefragt, ist der Mensch gut und gleichzeitig sündhaft? Da haben 86% gesagt, ja, der Mensch ist gleichzeitig gut und sündhaft. Und 14% haben gesagt, nein, ist er nicht. Dann habe ich gefragt, ein Fragesticker, wozu braucht es das Kreuz, wenn wir von Grund auf gut sind? Da haben auch also über 150 Antworten. Das hat mir nur noch mal gezeigt, unsere Followerinnenschaft, die ja ziemlich überschneidend mit meinem Instagram-Account und unserem Podcast ist, ihr seid echt alle an theologischen Themen total interessiert. Umso schöner, dass Thorsten Dietz bald hier ist. Es wird tief theologisch. Ihr könnt euch
euer
alles
Durst
freuen.
Wird gestillt.
Yes, und unser ja auch. Also ihr habt auch die Folge mit Claudia Wehrisch-Oplau, die auch sehr theologisch war, die habt ihr auch geliebt.
Gegen Beck, wir wollen semmeln.
Yes, also zurück zum Thema. Ich habe einige Antworten zusammengefasst. Also wozu braucht das Kreuz, wenn wir von Grund auf gut sind? Sind auch wirklich, man merkt auch gleich so das theologische Publikum, die dann direkt geschrieben haben, simul justus et peccator, also direkt erstmal
Latein
da reingehauen, zugleich gerecht und Sünder nach Luther. Mhm. Ja? Also wir sind zwar gut, aber trotzdem eben fehlerhaft und machen Fehler, auf gut Deutsch gesagt. Ja? Dann braucht es das
Was
Kreuz.
Ja auch in Luthers Sinn wäre.
Mhm.
Auf gut
Deutsch zu reden.
Ja, sonst hätte er die Bibel ja nicht übersetzt.
Richtig, naja, gut. Dann brauchen wir das Kreuz für die Auferstehung. Also ohne Kreuz keine Auferstehung. Mhm. Wir brauchen das Kreuz mehr als Gott. Also er ist eigentlich für uns Menschen da und nicht für Gott.
Wir brauchen Gott, das Kreuz mehr, als wir Gott brauchen? Oder?
Nein, als Gott. Gott brauchte nicht das Kreuz, um uns zu vergeben.
Ah ja,
sondern
okay,
wir brauchen das Kreuz, um Gottes Gnade annehmen zu können. So, dann der Punkt, Gott leidet mit uns. Also Erinnerungen an das Leid der Unterdrückten. Es zeigt, wie gefährlich es ist. Das fand ich einen sehr spannenden Punkt übrigens. Das Kreuz zeigt, wie gefährlich es ist, sich gegen die Mächtigen der Welt aufzulehnen. Mhm. Boah, den fand ich richtig stark. Mhm. Dafür brauchst du das Kreuz, um zu zeigen, guck mal, hat Jesus schon erlebt. Der hat sich gegen die Mächtigen aufgelehnt und musste so dafür bezahlen. Das ist nicht, da musste ich viel auch so an Antirassismus als schwarze Person in Deutschland denken, fand ich schon krass. So, also, und dann, kennst du noch dieses Bild, das ist mir früher in der Jugend auch häufig begegnet? Ich kann nicht ewig davon freisprechen, dass ich es nicht auch mal gemalt habe.
Ungefähr, hör mal, wir haben im Kindergottesdienst alles Mögliche gemalt.
Ja, aber viel durch. Also dieses Bild mit einer Schlucht, auf der einen Seite steht Gott und auf der anderen Seite steht Mensch. Jetzt nicht illustriert, sondern das Wort Gott und das Wort Mensch. Und dann ist da so eine Schlucht und dann malt man so eine Brücke wie das Kreuz. Und da schreibt man dann Jesus rein und das ist quasi der Weg vom Mensch zu Gott.
Moment, liegt das Kreuz so über der Schlucht?
Nein, das Kreuz wird dann in Kreuzform richtig rum quasi auf die Schlucht gelegt, sodass du über das Kreuz mit dem Balken, den musst du dann überspringen.
Ich wollte gerade sagen, da ist noch ein Balken in der Mitte.
Ja, der Balken,
musst du denn darüber? Dieses Bild ist ein bisschen...
Okay. Ja, gut, aber kennst du Bild nicht?
Nö.
Kennst du nicht? Okay, gut. Also, in meiner Jugend wurde mir das verkauft und ich möchte nicht mich davon freisprechen, dass ich jetzt nicht auch reproduziert habe. Und finde ich heute ein bisschen schwierig auch, weil das zeigt ja dann eben doch, dass Gott auch dieses Kreuz braucht, um zum Menschen zu kommen. Mhm. Also, finde ich etwas problematisch, das Bild. So, dann, wir brauchen das Kreuz als moralische Kategorie, gut, schlecht. Das hängt nicht mit dem Kreuz zusammen. Nicht Gott braucht ein Kreuz, sondern wir. Das hat sich wirklich ganz oft wiederholt. Wir können trotzdem gut im Schwach sein. Und Gott ist mit uns im tiefsten Leid. Also auch der Leidensgedanke, der kam auch oft. So, und dann bin ich noch einen Schritt weiter gegangen und habe in meiner Instagram-Story gefragt, wenn ich von Grund auf gut wäre und an die Allversöhnung glaubte.
Was ist Allversöhnung?
dass alle Menschen versöhnt sind am Ende der Zeit mit Gott. Und auf gut Deutsch gesagt, dass wir alle in den Himmel kommen.
Also ich weiß das. Ich dachte nur vielleicht.
Ja, ja, ist ganz gut. Nicht alle. Ja, sehr gut. Also ich habe auch extra.
Also ich weiß das. Also das hätte ich jetzt auch nicht sagen müssen, oder?
Also, ich habe auch extra im Konjunktiv geschrieben, wie du merkst, weil ich hatte keine Lust jetzt noch auf, ich wollte ja eigentlich nur Antworten auf meine Fragen haben und nicht noch über die Allversöhnung diskutieren. Deswegen, wenn ich von Grund auf gut wäre und an die Allversöhnung glaubte, ist Jesus dann umsonst gestorben? 14% sagen ja, 86% sagen nein, über 500 Leute. Also, ist Jesus für 86% nicht umsonst gestorben. Dann habe ich gefragt, wozu bräuchte es in diesem Fall dann das Kreuz? Wieder sehr, sehr viele Antworten, über 80 auf jeden Fall. Man merkt, da haben schon weniger Leute jetzt so.
Ja, da geht es schon ein bisschen tiefer.
Mhm. Also, kam halt wieder, Gott braucht es nicht, aber wir. Es zeigt, wie weit Gott gewaltlos geht. Selbst da wird Gott nicht zum Rächer, zur Rächerin. Das fand ich auch nochmal richtig stark. Also Gottes Sohn wird gekreuzigt und selbst da nimmt Gott keine Rache. Mhm. Also so der gewaltlose Widerstand irgendwie. Oder ja, ich weiß gar nicht, ob man da jetzt vom Widerstand sprechen kann. Aber genau, also wie weit geht Gott eigentlich gewaltlos? So, und dann kam noch, um zu zeigen, dass Gott selbst Leid und Tod kennt, verletzlicher Gott. Und eben nochmal der Aspekt auch von der Hoffnung auf das danach. Also es braucht die Auferstehung. Und dann der Punkt, das Kreuz ist eigentlich die Grundlage der Allversöhnung. Mhm. Also ne, so der Vorhang reißt im Tempel und wir sind ab da an mit Gott versöhnt. Mhm. Der Zugang zum Allerheiligsten ist frei und so weiter. So, also zusammenfassend kann man eigentlich im Prinzip sagen, Gott Ebenbildlichkeit war da, wir sind von Grund auf gut. Dann kam die Erbsünde, wir sind fehlerhaft. Und dann kommt die Gnade, individuell und gesellschaftlich. Und ich wollte ja eigentlich nur, ich habe es auch ein bisschen so, ich wollte ja eigentlich nur die Einschätzung darüber haben, wie die Menschen über Menschen denken. Und dann habe ich so ein bisschen, weil ich dachte, ach, es ist interessant, auch ein bisschen weiterzudenken. Mhm. Und vielleicht schreibe ich dann ja darüber auch nochmal. Aber mein Gedanke dahinter, die haben halt damit, also meine Gedanken dahinter, die haben damit zu tun, wie wir in einer Leistungsgesellschaft über die unteren Klassen denken. Mhm. Dass wer jetzt über Klassendenken sich noch mehr Gedanken machen möchte, sollte am Ende dieses Monats unsere Folge hören.
Ja.
Dort reden wir nämlich über Klassismus.
Haben wir schon aufgenommen, ist richtig gut.
Die ist richtig gut, haben auch einen Experten zu Gast. Und ja, da solltet ihr reinhören, so kleiner Werbeteil mal wieder. Meine These ist jetzt aber, zu dem noch mal zurück, wie denken wir in einer Leistungsgesellschaft eigentlich über untere Klassen? Mhm. Wie ist unser Menschenbild eigentlich? Gehe ich von Grund auf eigentlich immer davon aus, dass du schlecht bist? Mhm. Meine These ist jetzt, wir glauben schon an ein schlechtes Menschenbild. Auch wenn die im ersten Moment alle gesagt haben, wir glauben, dass von Grund auf ist der Mensch gut. Aber eigentlich sind wir ja sündhaft. Das haben ja auch sehr, sehr viele gesagt, fast 90%. Also ist er eigentlich relativ wurst, wie man jetzt so als Baby ist. Mhm. Denn wir werden ja anscheinend relativ schnell sündhaft. Das heißt, ja, von Grund auf gut, Gott Ebenbildlichkeit, aber eigentlich auch schlecht. Mhm. Weil sobald du irgendwie, weiß ich nicht ab welchem Alter, 3, 4, 5 Jahren oder so, wirst du halt schlecht, fehlerhaft, sündhaft. So. Also ich hätte vielleicht nicht fragen sollen von Grund auf. Denn sündhaft beinhaltet ja schon, dass wir eher einander und auch uns selbst zutrauen, schlecht zu sein als gut. So, also was hat das jetzt dann eigentlich, und das ist meine Frage jetzt an dich und auch an euch, ihr könnt ja mitdenken, was hat das für Auswirkungen auf unser Miteinander, wenn ich davon ausgehe, dass wir Menschen sündhaft sind und ich immer eher ans Schlechte denke, weil ich weiß, naja, Menschen machen Fehler. Und würde sich nicht vieles im Miteinander ändern, wäre auch noch so meine zusammenhängende Frage, wenn wir davon ausgehen, dass wir gut sind. Also, ich löse das einmal kurz ein bisschen auf, im Bezug auf Klassismus und die unteren Klassen gehen wir halt immer davon, es wird viel so, wenn es um Umverteilung von Reichtum oder um, ne, wie können wir irgendwie sparen oder so, gucken wir viel auf die unteren in unserer Gesellschaft. und sagen, die leisten eigentlich nicht genug. Die wollen uns abzocken, die haben irgendwelche Schlupflöcher, um an Bürgergeld zu kommen und das müssen wir kürzen, wenn die nicht rechtzeitig am Amt sind, wenn die wirklich nicht, so, also dieses Leistungsdenken und die leisten eigentlich nicht. Und ich gehe immer eher davon aus, dass Menschen da was Böses wollen, als dass ich mal darüber nachdenke, warum Menschen überhaupt da sind, wo sie sind. Und interessant ist natürlich, wir gucken nach unten. Oben wäre viel mehr zu holen. Also wenn wir ein bisschen mehr mal über Erbsteuer und sowas alles, Vermögensteuer reden würden, und da hätten wir alle rein faktisch von den Zahlen viel mehr davon, als wenn wir im Kleinen-Kleinen arme Menschen ihr Bürgergeld wegnehmen
sollen. Und fürs Erben muss man ja auch nicht viel leisten. Man muss ja nur ins richtige Haus hineingeboren werden.
Ja, das ist aber schon eine super Leistung anscheinend. Naja, aber so, wir trauen Menschen erstmal was Schlechtes zu. Und so gehen wir miteinander um. Und was hätte es für Auswirkungen, wenn wir erstmal vom Guten ausgehen würden?
Hm. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen.
Unbedingt.
Weil ich fand das, wo du so übers Leistungsdenken und lohnt sich das überhaupt? Ne? Also das ist ja sozusagen dahinter, leisten diese Personen was und deswegen haben sie es überhaupt verdient. Und das ist total spannend, weil, um noch mal auf die Umfragen zurückzugehen, also die Frage, ist Jesus umsonst gestorben, finde ich damit. Weil das finde ich so interessant, weil offensichtlich denkt Gott ja gar nicht in diesem, oder denkt Gott ja gar nicht in diesem, haben sie das überhaupt verdient?
In dieser Logik.
In dieser Logik von, bin ich jetzt umsonst, also ist Gott jetzt, ist Jesus jetzt umsonst gestorben? Also das ist einfach, das sind Dimensionen, die überhaupt keine Rolle spielen.
Mhm.
Und das finde ich aber so witzig, dass wir als Menschen das fast gar nicht anders können, als da noch die Sinnhaftigkeit in Frage zu stellen und ob sich das überhaupt gelohnt hat, wenn wir doch eigentlich gut und wenn die Allversöhnung doch da ist und so weiter und so fort. Also ich glaube, da denken wir in Kategorien, die überhaupt keine Rolle spielen für Gott. Nicht, dass ich wüsste, was Gott denkt, aber finde ich auch spannend, darauf dann zu schließen auf unser Menschenbild. Also zu sagen, okay, hat Gott da überhaupt etwas getan, was sich gelohnt hat, was die Leute verdient haben und so weiter und so fort. Und das dann zu übertragen auf, und auch da, ne, gehen wir ja auch von einem gewissen Almosengedanken aus, für Menschen, die eine soziale Herkunft haben, wo man sagt, okay, die brauchen Hilfe, den muss man unter die Arme greifen und so weiter, weil man gar nicht erst davon ausgeht, dass sie es sich das verdient hätten durch Leistung.
Mhm.
Und das finde ich einen spannenden Gedanken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, was deine Frage war. Also
was für Auswirkungen hätte es, wenn wir vom guten Menschenbild, wenn wir nicht denken würden, wir sind alle sündhaft, sondern wenn wir denken würden, naja, erstmal glaube ich den Menschen um mich herum und auch Menschen, über die ich in den Medien lese, gerade so in Bezug auf Leistungsgesellschaft, wenn ich so Bürgergelddebatten und so mitkriege, wenn ich erstmal davon ausgehe, die Menschen haben nicht Fehler gemacht, warum sie da sind. Ist sowieso übrigens Quatsch, das Märchen von der Chancengleichheit, darüber reden wir in der nächsten Folge ja drüber auch. Aber wenn ich davon ausgehe zu sagen, ja, die haben ihr Bestes gegeben und die haben keine Fehler gemacht, die werden schon ihre Gründe haben, beziehungsweise sind das ja oft auch gar nicht Individuen, es sind schon Individuen, aber es geht ja eigentlich um Strukturen.
Ja, aber ich finde das ganz witzig, weil das Wort naiv wird ja häufig so als herablassend, so als negatives Bild genannt, ne? Also du bist doch naiv, wenn du glaubst, dass das dann nicht ausgenutzt wird oder dass das dass das dann nicht dazu einlädt, das zu missbrauchen.
Mhm.
Und warum eigentlich?
Mhm. Ja, das naiv. Ja, das hat dann ja was. Dann müssen wir auch noch mal eine Folge zu Adultismus aufnehmen. Das hat ja was damit zu tun, dass wir es negativ konnotiert meinen.
Ja.
Naiv sein ist eigentlich auch was Schönes. Also,
und naiv sein, also Stichwort Adultismus, naiv sein, so spricht man ja auch über Kinder, ne?
Mhm.
Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir eigentlich gut geboren werden und das nur im Laufe des, warum dann nicht wie die Kinder denken?
Das stimmt.
Also, ja.
Das jetzt kommt der Gong. Ich wollte den Gong anrufen.
Ach echt? Jetzt schon? Ja gut.
Ja, Gong.
Gong, Gong, Gong.
Weißt du, nicht überstrapazieren. Die Leute können jetzt weiter selber nachdenken. Mhm. Und außerdem sollen sie ja vielleicht irgendwann das lesen, was ich schreibe.
Genau, nicht zu viel vorwegnehmen.
Eventuell könnte euch das, was ich schreibe, nochmal in die Hände fallen.
Also, wir haben jetzt gedanklich die Plätze gewechselt. Der Gong ging, ein Song ist ertönt und jetzt komme ich mit meinem Thema. Mein Thema ist Meinungsfreiheit. Und ich habe zwei Thesen. Die erste sage ich zu Beginn. Nämlich, Menschen, die Cancel Culture beklagen, canceln gerne.
Oh yes.
Also diejenigen, die sich gerne darüber aufregen, dass man in Anführungsstrichen nichts mehr sagen darf, ohne gecancelt zu werden, gehören häufig einer Gruppe an, die lange Zeit sehr stark die Definitionsmacht über Gesprächsthemen hatte und hat. Also Side Note, Definitionsmacht, also sage ich später noch was zu. Also, ne, Sex ist tabu. Wir reden nicht über Machtgefälle und Machtmissbrauch. Dies und das und jenes
ist blasphemisch. Über Geld redet man auch
nicht. Über Geld redet man nicht. Psychische Gesundheit ist tabuisiert, wird nicht offen besprochen. Homosexualität, Kolonialismus, Erderwärmung, etc., etc., etc. Side note, ne, Definitionsmacht wurde in der Vergangenheit häufig dazu benutzt, um Machtstrukturen ja auch aufrechtzuerhalten. Ne? Also Sex, Machtmissbrauch, psychische Gesundheit, Kolonialismus wurde ja nicht nur deswegen tabuisiert, weil es unangenehme Themen sind, in Anführungsstrichen, sondern auch, weil sie oft bestehende Machtverhältnisse hinterfragt hätten, wenn wir diese Themen besprechen würden. Aber also historisches Beispiel, Galileo Galilei, ne? Also er hat behauptet, wir drehen uns um die Sonne und die katholische Kirche hat gesagt, das passt aber nicht so mit unserem Bild hinein. Also Hausarrest, er wurde gezwungen, seine Lehren zu widerrufen und so weiter und so fort. Übrigens, erst 1992 hat die Kirche gesagt, das war damals nicht so ganz richtig, was wir gesagt haben. Finde ich ganz witzig. Okay.
Da war ich schon in der Schule.
Ja. genau, und deswegen fand ich es nochmal ganz interessant, mir die Definition von Meinungsfreiheit anzugucken. Und könnt ihr alles selber googeln, aber wichtig dabei ist bei der Definition, es ist ein Schutz vor staatlicher Zensur und nicht vor gesellschaftlichen Reaktionen. Das sagen nämlich Leute häufig, die Meinungsfreiheit dass meine Meinungsfreiheit ist hiermit eingeschränkt, weil sie sagen, ich werde hier gecancelt, weil gecancelt werden ist meistens keine rechtliche Einschränkung, sondern eine soziale Konsequenz. Also Beispiele, das N-Wort ist nicht verboten, das Schnitzel heißt immer noch so, jede Person darf sich...
N-Wort-Schnitzel?
Du weißt schon, das Schnitzel hat schon, immer noch das, diesen Namen.
Ja.
Das Z-Schnitzel. Jede Person darf sich aussuchen, nicht zu gendern. Und Markus Söder sagt...
Und auch jetzt, zu gendern übrigens. Darf sich auch,
darf
jede,
sich
Person,
auch jede Person aussuchen, aber jede Person darf sich auch dagegen entscheiden, zu gendern. Und da fand ich auch mal ganz witzig, Markus Söder spricht ja von den Grünen häufig als Verbotspartei und ne, die wollen uns alles verbieten. Aber in Bayern ist es in Behörden und Schulen offiziell verboten, zu gendern. Also,
ach, apropos Markus Söder, ich habe letztens so ein Bild gepostet, das war so schön. Also bei Markus Söder muss ich auch immer gleich an Friedrich Merz denken. Und ich habe so ein Bild gepostet, von, das habe ich gefunden, übrigens hat eine Freundin mir geschickt. Da lag so ein Hund auf dem Boden und dann steht halt eine Person daneben, guckt den Hund an und sagt, du hast es so gut, du weißt nicht, wer Friedrich Merz ist.
Ja, also ne, nochmal zurück zu der These, Menschen, die Cancel Culture beklagen, canceln gerne. Also Markus Söder sagt immer, dass er gecancelt, also dass diese Cancel Culture und diese Verbotskultur der Grünen und so weiter und so fort. Und dabei ist so, ist das Verbieten Gendern gecancelt in Bayern. Und was Leute häufig wollen, wenn sie Meinungsfreiheit fordern, ist eine Freiheit von Widerspruch. Also sie wollen alles sagen dürfen, ohne dafür kritisiert zu werden. Das Recht auf Meinungsfreiheit gilt aber für alle und schützt den offenen Diskurs, in dem verschiedene Ansichten aufeinandertreffen können. Also Beispiel zum Beispiel Luke Mockridge darf in einem Podcast Witze über Menschen mit Behinderung machen. Aber genauso dürfen paralympische AthletInnen dazu ihre Meinung sagen.
Und Sat.1 die Show zurückziehen.
Das ist ein privater Sender. Also wenn sie sagen, das passt nicht überein mit unseren Company Values und so weiter. Und gecancelt, also es wurde ja dann gesagt, er wurde gecancelt. Aber den Podcast gibt es immer noch. Die Moderatoren haben sich sogar in einem öffentlichen Statement auch noch dahinter gestellt und haben gesagt, ne, wir stehen dazu.
Oh, das war so, das
und
war
das ist ja auch und das ist ja auch Meinungsfreiheit. Also ne, offensichtlich hier ist niemand eigentlich eingeschränkt in seiner Meinungsfreiheit. Und da komme ich jetzt zu meiner zweiten These. Es gibt ein Zitat von einem britischen Comedian namens Alistair Beckett King. Und der sagt, wenn du beleidigende Witze erzählst, achte nicht darauf, wer den Raum verlässt, sondern darauf, wer bleibt und lacht. Also das ist nämlich deine Peer Group. Also es geht nicht darum, was du noch sagen darfst oder nicht, sondern von wem du dir Zustimmung erhoffst. Also meine zweite These ist, gecancelt zu werden bedeutet nicht Zustimmung, nicht jede Zustimmung zu verlieren, sondern es zeigt vielmehr, wer einem weiterhin zustimmt und stellt die Frage, ob man die Zustimmung und Gesellschaft dieser Personen möchte. Also es geht nicht also darum, darfst du etwas bildlich sagen, sondern warum willst du es sagen? Also wenn das für dich in Ordnung ist, dass die Leute, die dann im Raum bleiben und mit dir lachen, dass du sagst, das sind Leute, mit denen ich mich umgeben möchte und dessen Zustimmung ich möchte. Also um auf Friedrich Merz zurückzukommen, der weiß ganz genau, ja, nee, aber Friedrich Merz, der weiß ganz genau, wen er ansprechen möchte und was er sagen muss, um diese Personen anzusprechen. Mhm. Und die Leute, die ihm widersprechen, die sind ihm herzlich Schnuppe.
Ich bin ihm egal.
Das ist ihm vollkommen egal. Beziehungsweise, er freut sich wahrscheinlich sogar darüber, dass Leute sich über ihn aufregen, weil dann ist er in aller Munde. Also, ne? Cancel Culture heißt nicht, du verlierst Zustimmung, sondern es zeigt sich, wer deine Peer Group ist.
Aber jetzt reden wir über Friedrich Merz, als ob der ein Comedian wäre.
Ja, okay, ich bin jetzt ein bisschen hin und her gesprungen zwischen Politik und Comedy, aber ich finde, das sind, das ist allgemein.
Schon sehr ähnlich in letzter Zeit.
Das ist ein beides ist Theater.
Ja, das stimmt. Ja, interessant. Was ist deine Frage?
Nein, ich hatte nur Thesen.
Also meine. Nein, das Spielchen geht so, dass du mir jetzt eine Frage dazu stellst.
Was denkst du dazu?
Ja, ich hätte ein Problem, wenn Markus Söder sitzen bleibt und über meine Witze lacht.
Ja, ne? Also das ist nicht die Person, von der du dir Zustimmung erhoffst.
Nee, aber Markus, falls du den Podcast hörst, ne? Schön, dass du da bist. Danke, dass du noch nicht den Raum verlassen hast.
Hat er spätestens, okay. Nein, aber das, so hatte ich noch nie darüber nachgedacht bisher. Also, weil es ist ja nicht so, als hätte Luke Mockridge oder Friedrich Merz oder wer auch immer jetzt weniger Fans. Er hat halt jetzt andere wahrscheinlich. Also die Leute, die sozusagen den Raum verlassen haben, die sind jetzt nicht mehr da. Dafür sind vielleicht aber andere dazu gekommen. Also Friedrich Merz hat, glaube ich, ziemlich viele Fans in der AfD. Und Luke Mockridge hat auch, glaube ich, Fans dazu gewonnen.
Auch eher. In der AfD.
Habe ich AfD gesagt? Ja, genau, AfD.
Nicht
ich
ARD,
dachte, ARD.
Das ist der Sender.
Nein, AfD. Weil ne, und deswegen, ne, also gecancelt werden heißt ja nicht wirklich, dass man von der Bildfläche weg ist.
Man
es heißt
wechselt
einfach
nur, die
nur genau, man wechselt halt den Sender.
Man wechselt halt selber mal den Raum und guckt mal, wo sind denn meine Fans? Ja, ja.
Und ja, das ist dann die Frage, die man sich stellen sollte. Bin ich fein damit, dass das die Leute sind, die mir zustimmen? Mhm. Und wenn ja, prima. Wenn nein?
Ja, interessant. Ja.
Wollen wir zum Herz kommen oder willst du noch was dazu sagen?
Unbedingt.
Etwas fürs Herz.
Soll ich direkt weitermachen?
It's you. In unserem Skript stehst du zuerst.
Okay, also mein Herz heute ist die Rainbow Wool Farm in Löhne, Ostwestfalen. Wusstest du, Sarah, also du wusstest wahrscheinlich, dass es sehr viele Tierspezies gibt, die homosexuelles Verhalten aufweisen.
Ja, und auch Pflanzen.
Und Pflanzen auch. Mhm. Aber es sind über 1500 verschiedene Arten von Tieren, in denen homosexuelles Verhalten beobachtet wurde.
Schreibt dem Media Work in das Ende der Ehe drüber.
Ah, okay. Deswegen wusstest du aber vielleicht nicht, dass jedes 12. männliche Schaf schwul ist.
Doch, das wusste ich.
Das wusstest du?
Nein.
Naja, also jedes 12. männliche Schaf ist schwul und das ist offensichtlich ein Problem für Zuchtbetriebe, weil sie als ungeeignet gelten für Zucht und deswegen aussortiert und geschlachtet werden. Und Es gibt in Löhne in Ostwestfalen einen Schäfer, der heißt Michael Stücke. Der nimmt die schwulen Schafe auf, bevor sie getötet werden. Und sie leben dann auf seiner Farm. Und die aus der Wolle werden unter anderem Kleidungsstücke hergestellt und versteigert. Und der Erlös geht an den Verband Queere Vielfalt. Und das fand ich total schön. Das wollte ich gerne mit euch teilen. Als Herz.
Wirklich schön. Ja. Ich habe nochmal Gisèle Pelicot mitgebracht. Mhm. Wir haben ja in der letzten Folge schon darüber geredet. Ihr Ehemann hat sie über Jahrzehnte hinweg sediert und ich glaube, letztes Mal war es der Stachel, ne? Und jetzt ist das Herz.
Mhm.
Und der Gerichtsprozess in Avignon, der läuft. Der läuft noch bis zum, ich glaube, 20. November. Und jeden Tag gehen halt da die 50 Männer, oder sind mittlerweile, glaube ich, sogar mehr als 50 Männer, rein und raus. Und jeder Mann bekommt einen eigenen Prozesstag. Und sie geht einfach erhobenen Hauptes mit ihrem Anwalt da rein,
mhm.
ihre Family an ihrer Seite. Und die Männer gehen total vermummt da rein, ne? Mhm. Cappy, Maske, nicht zu erkennen und so. Und dann habe ich einen Artikel gelesen, wo dann die Überschrift war, die Scham muss nun die Seite wechseln.
Mhm.
Und das fand ich hinsichtlich auch der Aufarbeitung, auch innerhalb der Kirche, sexualisierter Gewalt und so. Ich fand das so stark. Ne? Ich finde, die ist einfach so eine Ikone, die es schafft, weltweit berühmt damit zu werden auch. Also nicht sie, sondern sie schafft es, dass die Scham die Seite wechselt. Mhm. Diese Männer, es ist natürlich auch ekelhaft, was da, was die Anwälte der Männer und auch der Anwalt ihres Manns da alles so noch hervorbringen. Bei solchen Anwälten frage ich manchmal, wie kann man eigentlich morgens noch in den Spiegel gucken, wenn man da jetzt noch Ausreden für finden muss, das ist so offensichtlich bei dem Videomaterial und allem. Und trotzdem wechselt die Scham die Seite. Nicht das Opfer ist weiterhin beschämt, sie geht erhobenen Hauptes rein, das ist so empowernd. Sondern die Täter sind so beschämt, dass sie nicht ihr Gesicht zeigen.
Mhm.
Und die Scham wechselt die Seite. Das fand ich so stark, diese Überschrift. Weil das müssen wir eigentlich schaffen mit all unserer Antidiskriminierungsarbeit, der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und so. Die Scham muss die Seite wechseln. Und das tut sie gerade in Frankreich. Und das hat Ausstrahlung in die ganze Welt. Das finde ich wunderschön und sehr hoffnungsvoll.
Ja. Und in dem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Auch viel Hoffnung.
Genau. Schön, dass ihr da wart. Seid gut zu euch und einander.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.